Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Seit Tagen toben in Nordsyrien Kämpfe zwischen türkischen Truppen und kurdischen Milizen, die inzwischen wohl auch unterstützt werden von Truppen des syrischen Machthabers Assad. Trotz scharfer internationaler Proteste halten die Kämpfe an. Für den Krieg in Syrien bedeutet das ein neues, leidvolles Kapitel. Einige der jetzt betroffenen Städte im Norden konnten sich im Chaos des syrischen Bürgerkriegs bisher ein wenig an Stabilität und Sicherheit erhalten. Das ist nun vorbei. Neue, massenhafte Fluchtbewegungen haben begonnen und die verbliebenen Hilfsorganisationen können dem Leiden nur noch wenig entgegensetzen. Daniel Hechler berichtet.
Bombenhagel über Ras al-Ain. Auch an Tag 7 nach Beginn der Offensive. Erbitterte Gefechte am Boden, Zerstörung, Leid und Tod. Am schlimmsten trifft der Krieg Zivilisten. Hunderttausende in Nordostsyrien sind entwurzelt, verzweifelt, verletzt. Viele Ärzte und Helfer aber verlassen das Land. Denn Hilfsorganisationen geraten selbst unter Beschuss, wie Fee Baumann erzählt. Die Projektleiterin des kurdischen Roten Halbmonds kam gestern aus Syrien nach Erbil im Nordirak. Ihre Eindrücke der vergangenen Tage.
Dramatisch, kann ich es, um es mal mit einem einfachen Wort zu sagen. Das Problem ist, es gibt immer wieder Attacken auf Zivilisten, sogar Journalisten, auf unsere Einrichtung, also humanitäre Mitarbeiterin von dem kurdischen Roten Halbmond, werden und wurden attackiert.
Petro San José Garces arbeitet schon seit 3 Jahren als Arzt im Kurdengebiet. Auch er verließ gestern Syrien. Was er in den vergangenen Tagen erlebt hat, hätte er nie erwartet. Die Operationssäle arbeiten rund um die Uhr. Die Ärzte sind erschöpft. Wir haben keine Chance, sie zu ersetzen, ihnen eine Pause einzuräumen. Ein Arzt sagte mir gestern, er habe 3 Tage durchgearbeitet, ohne zu schlafen.
One female doctor yesterday was telling me I have been working 3 days without sleeping.
Der Krieg hat längst auch die Lager mit IS-Anhängern erfasst. Das Camp in Ain Issa brannte teilweise ab. Nach Granatbeschuss in der Nähe brach Panik aus. 800 Menschen flohen. Der kurdische Halbmond unterhielt dort eine Klinik. Dasselbe könne sich jederzeit in anderen Lagern mit IS-Anhängern abspielen, meint Fee Baumann.
Hier ist einfach eine riesige Not gerade. Die Sicherheitskräfte in allen Camps sind völlig überlastet. Genauso wie die medizinische Versorgung oder auch die sämtliche andere Versorgung.
Auch die Situation in den Kliniken spitzt sich weiter dramatisch zu, wie Petro San José Garces befürchtet.
This is not finished.
Dieser Krieg ist noch nicht zu Ende. Und das bedeutet weitere Tausende, die ihre Häuser verlassen müssen und verletzt werden. Wir sind darauf nicht eingestellt. Immer mehr Bomben fallen, immer mehr Menschen werden verwundet, immer mehr Ärzte verlassen das Land. Düstere Aussichten für die Kurden in Nordsyrien.
Eine zentrale Rolle in der derzeitigen Situation in Syrien nimmt wieder einmal Russland ein. Das Land unterstützt seit Ausbruch des Bürgerkrieges Machthaber Assad. Russlands Präsident Putin tritt dafür ein, dass es künftig einen einheitlichen syrischen Staat unter Assads Herrschaft geben soll. Nach dem türkischen Einmarsch im Norden des Landes wird nun Russland zum zentralen Akteur. Dazu jetzt eine Einschätzung von Ina Ruck aus Moskau.
Das russische Fernsehen zeigt heute Abend Bilder von abziehenden amerikanischen Soldaten, die auf ihrem Weg der vorrückenden syrischen Armee begegnen. Das sind richtig symbolträchtige Bilder, die man hier kommentiert als Flucht der Amerikaner. Und so ein bisschen sieht das auch so aus. Der Sieger oder der Gewinner dieser Situation ist eindeutig Putin. Sein Schützling Assad hat jetzt einen großen Teil des Landes zurück, den er jahrelang nicht mehr kontrolliert hat. Und auch Putin baut seine Position im Land aus. Er oder Russland ist jetzt die letzte verbliebene Schutzmacht dort. Putin hat gute Kontakte zu sämtlichen Beteiligten dieses Krieges, das darf man nicht vergessen. Er zieht alle Strippen und wer etwas erreichen will in Zukunft in Syrien, auch der Westen, wird sich an Putin wenden müssen jetzt.
Und noch ein neues Problem ergibt sich in Nordsyrien nach dem Einmarsch türkischer Truppen. In den Gebieten sind zahlreiche Menschen inhaftiert, die Anhänger des sogenannten Islamischen Staates waren. Unter den Inhaftierten befinden sich schätzungsweise 100 deutsche Staatsbürger. In dem jetzt dort herrschenden Chaos könnten einige von ihnen womöglich in Freiheit gelangen und versuchen, zurück nach Deutschland zu kommen. Und auch in den Flüchtlingslagern sind ehemalige IS-Anhänger. Vor allem die Fälle von deutschen Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, mit IS-Kämpfern Kinder bekamen und jetzt zurück wollen, stellen die Bundesregierung vor große Herausforderungen. Stella Peters und Britta von der Heide berichten.
Das Lager Al-Hol im Kriegsgebiet in Nordsyrien. Hier sind auch Deutsche gefangen, die sich einst dem IS angeschlossen haben. Eine von ihnen hat eine verzweifelte Audionachricht nach Deutschland geschickt. Sie sorgt sich um ihre drei Kinder, das jüngste gerade einmal 2 Jahre alt. Auch sie sind deutsche Staatsbürger.
Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einer Panikattacke, weil ich einfach nicht weiß, was mit meinen Kindern passieren wird.
Jetzt, wo die Truppen des syrischen Machthabers Assad in die Region vorrücken, macht sich die Angst breit. Den Soldaten eilt offenbar ein schlechter Ruf voraus. Die Mutter fürchtet Folter, Vergewaltigungen, Hinrichtungen.
Ich bitte Deutschland und ich bitte Sie, Herr Kommas, dass ich wenigstens meine Kinder zurück nach Deutschland schicken kann.
Ihr Rechtsanwalt Dirk Schönjan vertritt mehr als 60 deutsche Kinder und Frauen in syrischen Lagern. Er streitet seit Monaten dafür, dass sie zurückgeholt werden. Ein Gericht hat die Bundesregierung auch dazu verpflichtet, doch das Außenministerium legte Beschwerde ein. Eine Entscheidung steht noch aus.
Die Bundesregierung hat eine Verantwortung den eigenen Staatsangehörigen gegenüber, auch denjenigen gegenüber, die sich möglicherweise strafbar gemacht haben. Es bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an und sehenden Auges nimmt das Auswärtige Amt die Konsequenzen in Kauf.
Das Auswärtige Amt hingegen teilt schriftlich mit, es arbeite mit Hochdruck daran, die Ausreise deutscher Kinder aus Nordsyrien zu ermöglichen. Die Lage vor Ort sei aber schwierig, heißt es aus Berlin, und sie werde durch die Kampfhandlungen weiter verkompliziert. Mittlerweile ziehen Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen ihre internationalen Mitarbeiter aus der Region ab. Die Lage sei einfach zu gefährlich. Wenn man sich das Alter der Kinder und die schwierige Lage vor Ort ansieht, dann ist das ganz klar eine Notlage. Das müssen die Heimatländer berücksichtigen. Mehr als 100 deutsche Kinder sitzen zurzeit im Kriegsgebiet fest.
Zu einem anderen Thema. Es wird ungemütlich für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Heute haben nämlich die Bundestagsfraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei einen Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht, der sich mit dem gescheiterten Projekt der Pkw-Maut beschäftigen soll. Da ist es ja so, dass Minister Scheuer Verträge mit Mautfirmen bereits unterschrieben hatte, als noch nicht klar war, ob das Projekt rechtlich Bestand haben würde. Und so kam es dann auch. Der Europäische Gerichtshof kippte das Vorhaben. Carla Reiter berichtet.
Forderungen in Millionenhöhe an die Bundesrepublik könnten von den Firmen vorgetragen werden, die mit dem Verkehrsminister die Maut umsetzen wollten. Deswegen gibt es heute erneut Kritik aus der Opposition. Scheuer habe nicht sorgfältig genug das Risiko abgewogen, als er die Verträge mit den Firmen unterschrieb.
Der Bundesverkehrsminister muss sich fragen lassen, wie sein Umgang mit Steuergeld ist. Ob er nur hoppla hopp schnell etwas durch das Parlament bringen wollte, weil er glaubte, im nächsten Jahr das Geld nicht mehr zu haben.
Scheuer weist die Vorwürfe zurück. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs sei überraschend gekommen. Er habe sich intensiv von Experten beraten lassen, bevor er die Verträge für die Umsetzung der Maut unterschrieben hat. Und außerdem alles für die Öffentlichkeit transparent gemacht.
Ich habe bereits im Oktober 2018 mitgeteilt, dass die Verträge noch in 2018 abgeschlossen werden. Und die Reaktion der Oppositionsfraktionen damals: Kritik am Projekt, keine Kritik am Vorgehen.
Was die Opposition damals nicht wusste: Einer der Firmenbetreiber soll Scheuer angeboten haben, mit der Unterzeichnung des Vertrags zu warten, bis Rechtssicherheit bestehe. Der Verkehrsminister bestreitet das und sagt, dass er nichts geheim gehalten habe.
Mir liegen belastbare Informationen vor, dass dem nicht so ist, dass es durchaus dieses Angebot gegeben habe. Diesen Sachverhalt werden wir nur in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufklären können. Dort werden die Zeugen nämlich unter Eid aussagen müssen.
Der Verkehrsminister stellt sich dem Untersuchungsausschuss, lehnt die Rücktrittsforderungen aber ab. Unterstützt wird er von seinem Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus.
Der Stuhl von Herrn Steuer, der wackelt natürlich nicht. Andi Scheuer ist ein guter Verkehrsminister, der sehr viel bewegt, der sehr innovativ ist. Und insofern stehen wir auch als CDU-CSU-Fraktion hinter Andi Scheuer.
Über den Untersuchungsausschuss zur Maut wird spätestens in der nächsten Woche im Parlament abgestimmt. Die dafür nötigen 25% der Stimmen sind ziemlich sicher. Durch die Fraktionen von FDP, Grünen und Linkspartei.
Wenn es nach Umweltschützern geht, sollte das ab sofort verboten werden. Das Fischen von Heringen in der Ostsee. Denn Umweltschützern wie denen von der Meeresschutzorganisation Oceana gehen die Beschlüsse der EU-Fischereiminister von heute nicht weit genug. Die haben für das kommende Jahr die sogenannten Gesamtfangmengen für die einzelnen Staaten festgelegt. Und für Deutschland heißt das zum Beispiel beim Hering 65% weniger als im Vorjahr. Fast genauso viel beim Dorsch. Dort müssen es 60% weniger sein. Hobbyfischer dürfen nur noch 2 Dorsche am Tag aus dem Wasser ziehen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner war gegen diese strengen Vorgaben. Franziska Koch berichtet.
Friest bei Greifswald. Die meisten Stellnetzfischer sind heute im Hafen geblieben. Sie sind bedient und frustriert. Schon wieder sind die Fangmengen für das kommende Jahr reduziert. So soll die Quote in der westlichen Ostsee beim Hering und beim Dorsch um ca. 60% gesenkt werden. Darauf haben sich die Minister der EU in Luxemburg geeinigt.
Das ist die Arschkarte für alle Fischer. Der Untergang. Das ist noch nicht übertrieben. Die Tradition von, ich weiß nicht wie viele Generationen, Rentenvorsorgen, die getroffen wurden mit den Betrieben, die sind mit einem Fingerschnippen für die Katze.
Laut Einschätzungen von Wissenschaftlern soll sich die Situation für die Fischer in den kommenden 5 Jahren nicht verbessern. Volle Netze, lange Tage wie früher, werde es nicht mehr geben. 1995 noch durften die Fischer in Deutschland knapp 100.000 Tonnen Hering pro Jahr fangen. Um die Jahrtausendwende ein deutlicher Einbruch. In 25 Jahren also eine Quotensenkung um 98,5%.
Wenn man sich das so vorstellt, wir alleine hier in Freest haben schon 3.500 Tonnen gefangen. Und jetzt stehen 1.500 Tonnen für ganz Deutschland zur Verfügung. Also das ist ja kaum noch was. Für die, das bisschen Quote, was jeder Kutter hier noch hat, das sind vielleicht 3 Tage Arbeit, 4 Tage Arbeit.
Bei den Freestern geht es schon lange nicht mehr um den Fang des Tages. Sie suchen nach alternativen Einnahmequellen. Denn mit der neuen Fangquote verdienen sie so wenig, dass sie noch nicht mal mehr ihre Fixkosten decken können.
Da hätte ich mich auch irgendwo anstellen lassen können. Und wäre irgendwo anders Arbeit gegangen, dann hätte ich mehr Geld verdient und weniger Nerven gelassen wie jetzt. Und ich habe seit letztes Jahr mir schon einen zweiten Job gesucht in weise Voraussicht. Und entweder geht das gut und ich kriege das hier alles damit noch ein bisschen hochgehalten und streckt die ganze Sache noch ein bisschen und versucht durchzuhalten. Aber wenn man keinen zweiten Job hat.
Zum Jahresende wollen 5 der Freester Fischer aufhören. Die anderen hoffen auf Unterstützung vom Bund und von der EU.
Deutsche Jugendliche interessieren sich stark für Politik, sind aber auch anfänglich für Populismus. So lassen sich die Ergebnisse der diesjährigen Shell-Studie zusammenfassen, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Forscher haben dafür etwa 2500 Jugendliche befragt, nach Ängsten und Hoffnungen, Interessen und Standpunkten. Dabei wurde deutlich, dass viele sich bei wichtigen Themen Gehör verschaffen möchten, aber nur wenig Vertrauen haben in politische Parteien. Anke Hahn mit den Einzelheiten.
Die Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung sind ein Beispiel für die wichtigste Erkenntnis der neuen Shell-Jugendstudie. Die 12- bis 25-Jährigen machen sich Sorgen um die Zukunft des Planeten und damit um ihre eigene Zukunft. Und sehr viele sind bereit, etwas für ihre Überzeugungen zu tun. Das heißt jedoch nicht, dass die Mehrheit politisch aktiv sein will. Wichtig sind ihr aber demokratische Werte.
Insgesamt bleibt es für diese Generation ein Markenzeichen, dass sie äußerst tolerant gegenüber anderen Lebensformen, Minderheiten und sozialen Gruppen ist. Dass sie eine hohe Demokratiezufriedenheit hat, dass weit mehr Jugendliche Angst vor Ausländerfeindlichkeit als vor Zuwanderung haben.
Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist auch, dass den Jugendlichen Werte wie Familie und soziale Kontakte viel bedeuten. Das war schon früher so. Neu aber ist, dass dies auch für die Berufswahl gilt.
Mehr Freude am Job als ein üppiges Gehalt und Karriere.
Ja, einfach Arbeit zu finden, die einen selber fasziniert.
Meine Priorität ist, dass ich glücklich werde und dass ich ein gutes Gewissen behalten kann dabei.
Ein Leben ohne Internet kann sich diese Generation kaum vorstellen. Hier findet sie auch viele Informationen. Datenschutz ist für die meisten zwar ein Thema, aber eher theoretisch. Nur ein Drittel tut auch etwas dafür.
In Bremerhaven an der Nordseeküste mischen sich in diesen Tagen unter das Hupen der Schiffe und das Krähen der Möwen ungewöhnte Klänge. Verzeihung. Hip-Hop. Und das von früh bis spät. In Bremerhaven findet nämlich von heute an die Hip-Hop-Weltmeisterschaft statt. Mit dabei sind mehr als 3000 Teilnehmer aus 35 Ländern. Sie alle zeigen zu den Beats ganz individuelle Choreografien und hoffen natürlich auf den WM-Titel. So auch das deutsche Team, das in Bremerhaven einen gewissen Heimvorteil genießt. Jana Betten berichtet.
9 Uhr morgens in Bremerhaven. Die Bude ist voll. Voll mit deutschen Hip-Hop-Meistern, die jetzt Weltmeister werden wollen. Dafür sind sie extra angereist aus ganz Deutschland und wohnen gemeinsam als WG bei Leonie im Hause Polenz.
Dass die alle zu Hause sind, das macht natürlich Spaß. Es hält natürlich auch nochmal die Gruppe ein bisschen mehr zusammen. Und wir können zusammen trainieren. Und ja, wir freuen uns schon.
Dass es fresh ist, wenn man hier untereinander ist, unter seinen Leuten so. Statt dass man im Hotel ist, dieses ganze Luxus braucht man eigentlich gar nicht so.
Der Einzige, der sich etwas Sorgen macht, ist Opa Charlie Polenz.
Ja, ich habe hier so ein bisschen Bedenken, wenn ihr hier alle zusammen wohnt jetzt die nächsten Tage, dass ihr vielleicht abends dann zu lange auf seid und am Tag dann zum Wettbewerb nicht so richtig fit seid.
Sie tanzen von morgens bis abends. Auch die 15-jährige Leonie, sie ist schon Weltmeisterin im Duo und dreimalige Vize-Weltmeisterin im Einzel.
Du kannst halt wirklich tanzen, was du möchtest. Und jeder hat halt auch so seinen eigenen Stil. Und ja, du hörst die Musik und tanzt halt einfach.
In der Stadthalle Bremerhaven wird noch bis Samstag Hip-Hop getanzt. In 14 Kategorien sind 3300 Kinder und erwachsene Tänzer und Tänzerinnen dabei. Aus 35 Nationen. Nach der Europameisterschaft im vergangenen Jahr findet nun zum ersten Mal die Weltmeisterschaft in Bremerhaven statt.
Eine Weltmeisterschaft ist wirklich was absolut Besonderes. Und ja, allein der Shuttle, ne, von Leuten aus der ganzen Welt hier nach Bremerhaven, das ist toll. Und viele bleiben ja auch die ganze Woche hier und nutzen auch viele Dinge in der Stadt, die sie so tun können. Und die Hotels sind bevölkert, also wir sind zufrieden.
Der Auftakt läuft. Die Kleinsten sind heute die Größten. Die Sieger werden erst spät abends ermittelt, die Tage sind lang. Mittendrin sind Leonie und ihre WG. Sie alle starten in 4 bis 5 Kategorien. Heute aber sind sie nur Zuschauer und tanzen doch irgendwie mit.
Auch wenn man sich teilweise nicht kennt, harmoniert das halt irgendwie, weil jeder das Gleiche macht und zwar tanzen. Also tanzen verbindet schon extrem.
So tanzen sie immer weiter. In der Halle, zu Hause. Diese WG wird nicht mehr stillstehen.
Auf manchen Wiesen Bayerns werden die Pferde offenbar schon winterfest gemacht und dick eingepackt, so wie hier auf dem Bild zu sehen. Denn es wird zunehmend ungemütlich und herbstlich. Vor allem der Norden muss sich auf sehr viel Regen einstellen. Hier die Vorhersage.
Im Norden regnet es in der Nacht zum Teil kräftig, Gewitter sind dabei. Danach lockert es von Südwesten auf. Am Tag ist es im Süden freundlich, sonst viele Wolken. Im Norden und Nordosten regnet es kräftig, bevor sich der Regen Richtung Ostsee zurückzieht. Am Nachmittag kommt im Westen neuer Regen auf. Am Tag 12 Grad im Nordosten, 19 Grad am Oberrhein. In der Nacht zu Donnerstag Temperaturen zwischen 13 und 3 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einer Folge Tierärztin Dr. Mertens. Und Ralf Baudach meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:45 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.